Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Sandra Pfister. Guten Tag. Die Grüne Woche, das ist ja normalerweise die ganz große Bühne für die Bauern in Berlin. Jetzt ist sie auf 2 Tage geschrumpft. Ein Thema ist, dass viele Bauern sagen, Lebensmittel sind bei uns viel zu billig. Verbraucher sollten mehr für heimische Produkte zahlen. Das hat der Bauernverband gestern auch offiziell gefordert. Eine Art Agrarnationalismus. Palmöl, darüber reden wir heute, steckt in vielen Kosmetika drin, im Tierfutter, aber auch in vielen Lebensmitteln, zum Beispiel der beliebten Nuss-Nougat-Creme. Dafür sterben aber auch Orang-Utans. Schaffen wir es allmählich, den Konsum zurückzufahren? Das klären wir gleich. Aber erstmal Good News. Joe Biden hat gestern schon direkt nach seiner Amtseinführung nicht nur den Mauerbau an der Grenze zu Mexiko gestoppt, sondern auch gesagt, wir machen wieder mit beim Pariser Klimaschutzabkommen. Das freut viele.
Der Generalsekretär zeigte sich hoch erfreut. Minuten nach Bidens Ankündigung erklärte Antonio Guterres, ich begrüße die Schritte von Präsident Biden, wieder in das Pariser Abkommen über den Klimawandel einzutreten. Damit schlössen sich die USA der wachsenden Koalition von Regierungen, Städten, Staaten, Unternehmen und Menschen an, die ehrgeizige Maßnahmen zur Bewältigung der Klimakrise ergriffen. Die Vereinten Nationen freuten sich darauf, dass die neue Regierung der USA ihre Anstrengungen zum Klimaschutz verstärken wollten. Guterres sagte Biden und anderen Staatschefs seine enge Zusammenarbeit beim Kampf gegen die Erderwärmung zu. Die USA waren Anfang November offiziell aus dem historischen Abkommen ausgeschieden. Biden hatte bereits angekündigt, die umstrittene Entscheidung seines Vorgängers Trump in den ersten Stunden seiner Amtszeit rückgängig zu machen.
Soweit Antje Passenheim. Die Bauern stehen, seit die EU die Märkte Anfang der 90er Jahre geöffnet hat, im weltweiten Wettbewerb. Sie konkurrieren also mit Landwirten aus der ganzen Welt. Zugleich fühlen sie sich in die Zange genommen von den Handelsketten wie Rewe und Aldi, die ihre Erzeugerpreise drücken. Und dann kommen auch noch die Umweltschützer. Die kreiden ihnen an, dass sie zu viele Nitrate in den Boden einleiten, Insekten und die Artenvielfalt auf dem Gewissen haben. Ein schwieriger Spagat. Auch die Bauern untereinander sind deswegen in Fraktionen gespalten. Eine dieser Fraktionen sind die Kleinbauern. Die veröffentlichen schon seit Jahren zusammen mit vielen Nichtregierungsorganisationen, zum Beispiel BUND und Tierschutzbund, einen kritischen Agrarbericht. Dieter Nürnberger.
Ohne eine grundlegende Transformation der Agrar- und Ernährungswirtschaft werden die Probleme zunehmen. Der kritische Agrarbericht stellt in diesem Jahr so wörtlich die Systemfrage. Auf über 300 Seiten analysieren 26 Organisationen die Folgen einer zu intensivierten Landwirtschaft, die den Anforderungen des Klimawandels und auch dem Verlust der biologischen Vielfalt nicht mehr gerecht werden könne, so Philipp Brendle von der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, einer der Hauptautoren des Berichts.
Wir hatten in den letzten 2 Jahren starke Dürren. In dem Jahr davor hatten wir extreme Niederschläge. Wir sind ja in der Landwirtschaft die Ersten, die zum Beispiel vom Klimawandel oder vom Rückgang der Biodiversität betroffen sind. Insofern muss man diese beiden Politikfelder zusammendenken, so wie wir sie als Bäuerinnen und Bauern eben in der Praxis auch zusammen erleben.
Doch in der Realität herrsche weitgehend Business as usual. Kritik an der besonders in Deutschland ausgeprägten Exportorientierung der Agrarwirtschaft, den Missständen der Massentierhaltung, dem Einsatz von zu viel Chemie und auch an der bisherigen Förderpolitik, national wie auch europäisch.
Wir verlieren jedes Jahr 2% landwirtschaftliche Betriebe. Das entspricht einer Halbierung der landwirtschaftlichen Betriebe alle 25 Jahre. Die Preissituation auf vielen landwirtschaftlichen Betrieben ist desaströs, oftmals nicht kostendeckend. Wir haben eine Überproduktion in Deutschland im Bereich des Schweinefleischs, im Bereich der Milchprodukte. Das heißt, die Bäuerinnen und Bauern sitzen letztlich immer am kürzeren Hebel, wenn es um Preisfragen geht.
Weshalb Weichenstellungen besonders in der gemeinsamen europäischen Agrarpolitik nötig seien. Die Agrarmilliarden aus Brüssel sollen künftig umwelt- und klimaschonende Praktiken in der Landwirtschaft stärker honorieren. Das grundsätzlich aber am bestehenden 2-Säulen-Finanzierungssystem der EU festgehalten werden soll, bewertet der Agrarbericht als falsch. Die flächengebundenen Direktzahlungen bevorzugt beliebten weiterhin die großen Betriebe der Branche. Die Hoffnungen liegen deshalb auf den EU-Mitgliedstaaten, die erstmals mehr Mitspracherechte haben sollen. Ein Spielraum, der genutzt werden sollte, sagt Thomas Schröder, der Präsident des Deutschen Tierschutzbundes. Doch er vermisst gerade im Bereich des Tierwohls Gestaltungswillen des CDU-geführten Bundeslandwirtschaftsministeriums.
Wenn wir also in Europa mehr Tierwohl wollen, dann müssen wir national auch bereit sein, in Vorleistung zu gehen. Ich sehe bei Frau Klöckner überhaupt gar keinen Ansatz, diese Vorleistung zu bringen. Sie versucht verzweifelt, dieses Zwei-Säulen-Modell zu halten und versucht verzweifelt, die Ökonomie nach vorne zu bringen und nicht die Fragen von Ethik und Tierwohl. Sie will abarbeiten, was nötig ist, aber mehr will sie nicht tun.
Künftig soll bei der EU-Förderpolitik das Instrument der Ökoregelungen gestärkt, Betriebe, die in der Praxis mehr für eine nachhaltige Agrarpolitik tun, honoriert werden, indem sie Grünland erhalten, weniger Chemie einsetzen oder auch Bestände reduzieren. Philipp Rendle von der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft schlägt hier ein Punktesystem vor, eine fairere Praxis als bisher.
So, dass Bäuerinnen und Bauern für klimaschonende, biodiversitätsschonende Maßnahmen Punkte sammeln und anhand der Punkte, die sie sammeln, dann quasi nachher die Prämien erhalten, also gebunden an konkrete öffentliche Leistungen.
Viele der Argumente im kritischen Agrarbericht sind nicht neu, vergleichbar mit dem Bohren dicker Bretter, so die Autoren. Die Folgen einer falsch ausgerichteten Agrarpolitik würden aber immer sichtbarer. Doch immerhin wachse auch die Bereitschaft, gegenzusteuern. Die EU will 25% Ökolandbau bis 2030. Ein Ziel, das noch erreicht werden könne, wenn jetzt grundlegende Weichenstellungen durchgesetzt würden.
So steht es im kritischen Agrarbericht. Ich erinnere mich noch gut daran, dass eine meiner Töchter, da war sie 8, im Radio einen Bericht über Palmöl gehört hat. Der Tenor war, häufig wird für den Anbau der Palmen Regenwald gerodet. Damit gehen nicht nur CO2-Speicher verloren, sondern damit verlieren auch Orang-Utans und Tiger ihren Lebensraum. Meine Tochter lief danach durchs Haus und sortierte alles aus, worin Palmöl steckte. Gesichtscreme, Duschgel, Waschmittel, Pralinen, auch ihr geliebtes Nutella. Das musste auch dran glauben. Die Bundesregierung wollte es eigentlich bis Ende des vergangenen Jahres, bis 2020, schaffen, dass wir nur noch nachhaltig angebautes Palmöl importieren. Damit hat es leider nicht so ganz geklappt. Sophie Stiegler berichtet.
Die Welt ist hungrig nach Palmöl und Deutschland auch. Tendenz steigend.
Wenn wir uns die Gesamtzahlen angucken, hatten wir also im Jahr 2019 einen Gesamtverbrauch von über 1,26 Millionen Tonnen Palmöl hier in Deutschland.
Das entspricht etwa 15 Kilo pro Person in Deutschland. Das Öl ist drin in der Margarine, dem Lippenstift und vor allem im Biodiesel. Projektleiter Peter Havichhorst hat die Zahlen ermittelt, im Auftrag des Forums Nachhaltiges Palmöl, kurz FONAP, das von der Bundesregierung unterstützt wird. Das erklärte Ziel der Organisation, Produkte in Deutschland sollen nur noch nachhaltiges Palmöl enthalten. 100% beim Palmöl aus der Frucht der Pflanze und beim Palmkernöl aus den Kernen. Nachhaltig heißt dabei, dass für die Plantage kein Regenwald abgeholzt wird und dass weder die lokale Bevölkerung noch die Arbeiter ausgebeutet werden. Wie weit sind wir also?
Wenn man sich jetzt die Entwicklung über die Jahre ansieht, dann sieht man eben für beide Ölarten eine konstante Entwicklung mit steigenden Anteilen an nachhaltigem Palmöl, also Palmöl beispielsweise von 70 über 72, 78, jetzt sind wir bei 83% und bei Palmkernöl noch eine deutlichere Entwicklung von 42% zu Beginn hin zu den 63%, wo wir heute sind.
Die gute Nachricht, der Anteil steigt seit Untersuchungsbeginn 2013. Die schlechte Nachricht, die Bundesregierung hat ihr eigenes Ziel, 100% nachhaltiges Palmöl, nicht erreicht. Auch wenn die Daten bisher nur bis zum Jahr 2019 gehen, im vergangenen Jahr dürfte das Ziel auch nicht erreicht worden sein, räumt Eva Müller ein, Abteilungsleiterin für Nachhaltigkeit beim Bundeslandwirtschaftsministerium.
Wir sind auf einem guten Weg, aber wir haben es in der Tat noch nicht erreicht. Also wir haben sehr, sehr große Fortschritte im Lebensmittelsektor gemacht. Aber wenn wir uns den Chemiesektor zum Beispiel anschauen oder den Futtermittelsektor, da ist für die Verbraucher nicht so leicht zu erkennen, wo das Palmöl da drin steckt. Und daher ist vielleicht auch der Anreiz für diese Sektoren nicht so hoch, nachhaltiges Palmöl zu verwenden.
Bei Lebensmitteln macht sich also der schlechte Ruf von Palmöl bemerkbar. Dort können die Unternehmen mit einem Siegel für nachhaltigen Anbau punkten. Inzwischen liegt der Nachhaltigkeitsanteil laut der FONAP-Erhebung bei rund 90%. Bei den Futtermitteln sind es dagegen nur 25%. Der Wert ist zuletzt sogar ein bisschen gesunken. Wenn auf der Wurst oder dem Käse nichts von Palmöl im Tierfutter steht, tendieren die Unternehmen anscheinend doch dazu, es mit der Nachhaltigkeit nicht so genau zu nehmen. Das könnte sich aber ändern. Almut Feller, Chefin des Forums Nachhaltiges Palmöl, erklärt, dass zu den rund 50 Unternehmen und Organisationen, die bisher Mitglied bei FONAP sind, seit kurzem noch ein neues Mitglied dazugestoßen ist, der Deutsche Verband Tiernahrung, der größte der Branche.
Der Verband setzt ja auch mit seiner Mitgliedschaft ein klares Signal, den Anteil von nachhaltigen Palmöl in den Produkten deutlich zu erhöhen. Und er wird auch mit seinen Mitgliedern jetzt eine entsprechende Selbstverpflichtung starten.
Die größte Veränderung in Sachen Palmöl steht in Deutschland aber erst noch an. Bisher landet etwa die Hälfte des Palmöls nicht in Lebensmitteln oder Kosmetika, sondern in Biosprit. In der EU soll der Palmölanteil von Treibstoffen aber schrittweise sinken. 2030 soll ganz Schluss sein. Kein Palmöl mehr im Kraftstoff. Das könnte die Nachhaltigkeitsbilanz tatsächlich erst einmal verschlechtern. Denn bisher kommt das Palmöl für den Biosprit laut den FONAP-Zahlen komplett aus nachhaltigem Anbau. Und das verbessert die Statistik enorm.
Und jetzt kommen wir zu den männlichen Küken. Die sind so gut wie nichts wert. Im Gegenteil, sie gelten in Zuchtbetrieben als nutzlose Masse. Bislang wurden sie meistens getötet, oft tatsächlich geschreddert. Das wird jetzt verboten, Sie haben es wahrscheinlich schon gehört. Das hat gestern nämlich das Bundeskabinett beschlossen. Die Eier mit den zukünftigen Hähnen drin, die sollen schon vorher aussortiert werden. Doch vielen Verbrauchern vergeht bei der industriellen Eierproduktion ohnehin der Appetit. Die Alternative sind Bio-Eier. Aber wer es noch konsequenter will, der übernimmt eine Hühnerpatenschaft. Die gibt es schon auf einigen Bauernhöfen. Und Astrid Wulff hat einen Gemüsebauernhof in der Nähe von Grevesmühlen in Mecklenburg-Vorpommern besucht, der Hühnerpatenschaften anbietet.
200 Bresshühner wuseln gackernd im Stroh. Die Hühner haben volles weißes Gefieder. Sie wirken entspannt und gesund. Trotz Quarantäne, weil es Geflügelpestfälle unter anderem in Mecklenburg-Vorpommern gab, müssen sie im Stall bleiben und dürfen nicht wie sonst draußen auf den Wiesen picken und scharren und am Waldstück nebenan Sandbäder nehmen, sagt Geflügelbauer Johannes Walzer. Den Hühnerpaten verspricht er, dass es ihren Hühnern hier richtig gut geht.
Man hat nicht eine Patenschaft für Huhn Erna und wir haben das markiert und sammeln dann immer von der, das ist für uns schwierig, sondern wir teilen das natürlich, was die gesamte Herde gelegt hat und rechnen es auf einen Huhn runter. Diese Eizahl bekommt man jede Woche und außerdem bekommt man am Ende der Legeperiode, wahrscheinlich mindestens 18 Monate, die Henne als Suppenhuhn und den Bruderhahn.
Die werden normalerweise geschreddert oder auf anderen Höfen zum Masthähnchen aufgezogen. Hier dürfen sie artgerecht aufwachsen. 11 € kostet die Patenschaft im Monat. Damit sind die Bio-Eier etwa so teuer wie im Biomarkt. Die Bio-Legehenne und den Bruderhahn gibt es obendrauf. Das Interesse an den Patenschaften sei noch etwas verhalten, sagt Laura Christine Koch, die den Hof mitbetreibt. Von rund 230 Patenschaften seien erst 100 vergeben.
Gerade für die Vegetarier, die gerne Eier essen, ist es natürlich schon nochmal eine Umstellung zu sagen, okay, ich will eigentlich gar nicht das Fleisch. Aber darum geht es uns auch halt ein bisschen, da aufzuklären, dass es halt keine Eier gibt, ohne dass eigentlich zwei Tiere auf jeden Fall den Tod finden werden. Und die halt bestmöglich aufzuziehen, denen ein schönes Leben zu geben und dann würdevoll zubereitet zu werden, das ist halt irgendwie Teil des Konzepts. Und das ist neu und da müssen sich die Leute, glaube ich, erstmal dran gewöhnen.
Einmal in der Woche bekommen die Paten ihre Eier. Ausgeliefert werden sie in die Depots in Schwerin und Lübeck. Das Lübecker Depot ist eine private Garage. Wer mitmacht, hat einen Schlüssel. Karin Giller wohnt hier und sie ist Hühnerpatin.
Und dann ist es so, dass ich unter anderem auch hier wohne, das immer mitbekommen habe, wie hier sowohl das Gemüse als auch Obst und unter anderem die Eier gebracht werden. Und da mein Sohn sehr gerne Pfannkuchen isst, fand ich das eine sehr gute Idee, die Eier gleich hier zu bekommen. Außerdem finde ich es sehr besonders, Patin von einem Huhn und einem Hahn zu sein. Das ist ja schon nicht normal so.
Sie findet, es gebe genug, was sie nicht weiß. Sie will wenigstens wissen, dass es den Hühnern gut geht, die ihre Eier legen und als Suppenhuhn im Topf landen. Und dass die Hähne nicht geschreddert werden, sondern artgerecht aufwachsen dürfen.
Einen Hahn haben wir schon verspeist als Grill. Hahn, Hähnchen und das war sehr, sehr lecker. Und man hat sofort geschmeckt, dass es auch ein gutes Leben hat.
Ralf Loges von der Uni Kiel, Agrarwissenschaftler mit Schwerpunkt ökologischer Landbau, glaubt, dass dank solch direkter Vermarktungswege Verbraucher wieder ein realistisches Bild von Landwirtschaft bekommen können.
Es ist der enge Kontakt zwischen Landwirt, Gärtner und eben dem Verbraucher, der zurzeit so gut wie gar nicht mehr vorhanden ist. In den Zeiten, wo auch Ökobetriebe enorm groß sind, der Verbraucher lernt auch, dass Landwirtschaft und Nahrungsmittelerzeugung eben kein Ponyhof, kein Streichelzoo ist.
Damit die Hühnerpatenschaften profitabel werden, bräuchten sie noch mehr Paten. Die Biobauern Johannes Walzer und Laura Christine Koch sind sich allerdings sicher, nach und nach immer mehr Kundinnen und Kunden dafür begeistern zu können. Denn schon auf ihr regional angebautes Biogemüse gab es im vergangenen Jahr einen regelrechten Run.
Gerade jetzt in diesen Krisenzeiten haben wir das im letzten Frühjahr doll gemerkt, dass den Leuten vielleicht nicht nur wichtig ist, zu wissen, wo es herkommt, sondern auch einfach die Sicherheit zu haben, dass sie was bekommen. Die Regale waren ja teilweise unbegründet auch leer gekauft, aber dann einen lokalen Produzenten zu unterstützen und zu wissen, wo es herkommt, wächst, glaube ich, schon auch das Interesse der Leute.
So ist es, wenn man das Suppenhuhn kennenlernt, bevor man es dann isst. Der Braunkohletagebau, der hört auf. Das ist beschlossene Sache. Allerdings zieht sich das und zwar bis 2038. So lange geht es im Revier in Nordrhein-Westfalen weiter mit den Baggern. Denen fallen auch immer noch 5 Dörfer zum Opfer. Hätte man die verschonen können? Der Verdacht kam auf, als im Dezember bekannt wurde, dass der Bundeswirtschaftsminister sich ein Jahr lang geweigert hat, das Bundeswirtschaftsministerium, ein Gutachten dazu herauszugeben. Und das bestätigt tatsächlich, man hätte die Umsiedlung der Ortschaften abwenden können. Das aber beeindruckt die Regierung in Düsseldorf offenbar auch nicht weiter. Unser Nordrhein-Westfalen-Korrespondent Moritz Küpper berichtet.
In diesen Tagen rollen die Bagger im rheinischen Revier. Das Dorf Lützerath wird trotz aller Proteste und Blockaden für den Braunkohletagebau zerstört. Maßnahmen, die dem sogenannten Kohleausstiegsgesetz folgen, wonach im rheinischen Revier zwar der Hambacher Forst, der an den Tagebau Hambach grenzt, erhalten bleiben soll, am Tagebau Garzweiler jedoch sollen die geplanten Umsiedlungen und das Abbaggern der Dörfer weitergehen. Zwar antwortet Nordrhein-Westfalens Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart von der FDP auf eine kleine Anfrage der grünen Landtagsabgeordneten Wiebke Brems, die dem Deutschlandfunk exklusiv vorliegt, dass aktuell verschiedene Stellungnahmen aus der Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf der Leitentscheidung ausgewertet und in diesem Rahmen auch die verschiedenen relevanten Gutachten in den Blick genommen würden, deren Erkenntnisse dann in die Endfassung der Leitentscheidung einfließen werden. Aber in den Ausstiegsszenarien des angesprochenen Gutachtens fehlten gewisse Kriterien wie Versorgungssicherheit, strukturpolitische und regionale Faktoren. Diese Bedingungen seien erst im Juli 2020 gesetzlich festgelegt, das Gutachten aber bereits Ende November 2019 abgeschlossen worden. Ergo, das Gutachten kann nicht berücksichtigt werden.
Die Landesregierung spielt die Bedeutung des Gutachtens, das über ein Jahr lang zurückgehalten wurde, absolut herunter.
Hält die Grünen-Abgeordnete Brems dagegen.
Ich finde, das ist gegenüber den Menschen, die da von Umsiedlungen bedroht sind, absolut zynisch und respektlos. Die werden ja von der Bundes- und Landesregierung getäuscht. Ich bleibe dabei, die Landesregierung muss endlich ein Moratorium erlassen, in dem wirklich die weitere Zerstörung von Heimat und Infrastruktur verhindert wird. Ich erwarte, dass der Ministerpräsident das Gutachten, das so lange zurückgehalten wurde, auch in die Überarbeitung der Leitentscheidung aufnimmt. Die Dörfer können erhalten werden und das muss auch diese Landesregierung endlich tun.
Mit der sogenannten Leitentscheidung gibt die Landesregierung in NRW die grundlegenden Vorgaben für die Braunkohleplanung vor. Damit wird aktuell im Frühjahr gerechnet. Im Kohleausstiegsgesetz wurde verankert, dass der Energiekonzern RWE den Tagebau Garzweiler II, dem die 5 Dörfer weichen sollen, komplett ausschöpfen darf.
Trotz eines abweichenden Gutachtens des Bundeswirtschaftsministeriums wird Nordrhein-Westfalen vermutlich 5 Dörfer umsiedeln.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Strom selbst erzeugen kann Kosten sparen. Seit 20 Jahren gibt es auch Geld dafür, wenn man seinen Solarstrom ins Netz einspeist. Neu in diesem Jahr ist, dass es das Geld nur noch gibt, wenn man die Photovoltaikanlagen bis Ende Januar angemeldet hat, im sogenannten Marktstammdatenregister. Sonst droht sogar ein Bußgeld. Hilde Braun mit dem Verbrauchertipp.
Das Marktstammdatenregister ist ein amtliches Register. Darin müssen alle Anlagen aufgeführt werden, die Strom erzeugen können. Dazu zählen Photovoltaikanlagen, Blockheizkraftwerke, Brennstoffzellen und andere KWK-Anlagen, Batteriespeicher, Windenergieanlagen und netzgekoppelte Notstromaggregate. Sie müssen bis Ende Januar eingetragen werden. Fiete Wulff ist Leiter der Pressestelle der Bundesnetzagentur.
Insbesondere betrifft das natürlich Betreiber von Solaranlagen. Grund dafür ist, dass auch diese kleinen Anlagen, die einzeln vielleicht keine so große Auswirkung auf das Stromsystem in Deutschland haben, dass sie in ihrer Summe eben doch eine ganz erhebliche Auswirkung haben. Es gibt Tage, an denen die Solaranlagen insgesamt das größte Kraftwerk sind in Deutschland.
Mit dem Marktstammdatenregister soll doppeltes Eintragen in verschiedene Register beendet sein, so der Sprecher.
Damit die Energiewende insgesamt auf sauberen Daten funktioniert und dass hier eine vernünftige Daten vorhanden sind, dafür ist diese Neuregistrierung erforderlich.
In das Register müssen also auch die Anlagen eingetragen werden, die schon jahrelang laufen. Auch dann, wenn sie bereits bei verschiedenen anderen Stellen registriert sind, Beispiel beim Netzbetreiber oder der Bundesnetzagentur im alten PV-Anlagenregister. Bestehende Daten werden nämlich nicht automatisch übernommen, erklärt Luis Stahl vom Bund der Energieverbraucher.
Eine Datenübernahme hat der Gesetzgeber nicht vorgesehen, weil hier angeblich datenschutzrechtliche Bedenken im Wege stünden, obwohl das Register von der gleichen Behörde geführt wird.
Für den Eintrag ins Marktstammdatenregister besteht eine Meldepflicht. Wer sie versäumt, bekommt keine Einspeisevergütung mehr. Der Gesetzgeber hat einen ganzen Strauß an möglichen Bestrafungen vorgesehen.
Für Altanlagen mit Inbetriebnahme bis zum Juli 2017 gibt es grundsätzlich erstmal nur einen Einbehalt der Vergütung durch den Netzbetreiber, die dann nachträglich ausgezahlt wird, wenn die Meldung nachträglich erfolgt ist. Für neuere Anlagen gibt es eine Vergütungskürzung um 20% und für ganz neue Anlagen, die sich jetzt innerhalb eines Monats eigentlich melden müssten, droht ein kompletter Verlust der Vergütung.
Selbst für Anlagen, die gar keine Vergütung mehr erhalten, kann es für Betreiber empfindlich teuer werden, denn es können Bußgelder fällig werden. Ab Ende Januar gilt außerdem, jede neue Anlage muss innerhalb eines Monats nach Inbetriebnahme in das Marktstammdatenregister eingetragen werden, also auch der Batteriespeicher zum Beispiel, nicht nur die Solaranlage. Wenn man mit der Eintragung erfolgreich war, erhält man zum Ausdruck eine Meldebescheinigung, die man auf jeden Fall so lange behalten sollte, wie die Anlage betrieben wird. Es gibt einige wenige Anlagen, die nicht eingetragen werden müssen. Thomas Seltmann ist Energieexperte bei der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen.
Keine Erzeugungsanlagen, die dort eingetragen werden müssen, sind zum Beispiel Solarmodule, die man im Schrebergarten oder auf dem Wohnmobil hat, die nicht mit dem Stromnetz verbunden sind.
Oft ist das Eintragen schwierig für ältere Besitzer, weil das online geschehen soll. Hier hilft der Kontakt zur Bundesnetzagentur, weiß Luis Stahl vom Bund der Energieverbraucher.
Was nicht groß angepriesen wird von der Bundesnetzagentur, ist, dass die Behörde im Notfall auch Papierformulare verschicken muss. Diese kann man als Verbraucher anfordern per Brief, Fax oder Anruf bei der Behörde.
Von heute an bleiben also noch 10 Tage Zeit, die Photovoltaikanlage anzumelden. So, und noch eine Meldung, die auch für uns relevant ist, vor allem, wenn wir Bekleidung kaufen. Entwicklungsminister Gerd Müller geht davon aus, dass die Corona-Pandemie das Problem der Kinderarbeit drastisch verschärfen wird. Nach Schätzungen der UN-Organisation für Bildung, UNESCO, werden laut Müller 24 Millionen Kinder nach Corona nicht in die Schulen zurückkehren, weil sie dann fürs Überleben ihrer Familien arbeiten müssen. Uns hier von Umwelt und Verbraucher gibt es morgen wieder, dann mit Georg Ehring. Nach uns hören Sie Dirk Müller in den Informationen am Mittag, unter anderem mit einer Reportage zum Homeschooling und wie das so abläuft, wo schon teilweise das Internet klemmt. Ich bin Sandra Pfister, Ihnen einen schönen Tag.